Damals lebte am Rande der kleinen Ökosiedlung mit ihren Rattanhäusern, ihren artig gehackten Gärtlein prall von Obst und ihrem Völkerfreundschaftsdenkmal aus konfisziertem Kriegsspielzeug ein mürrischer alter Rockbassist, der mit Peter Maffay gearbeitet und mit Chef Lynn die Welt bereist hatte. Nun, da er alt und kraftlos geworden, war er der Trunksucht verfallen und die Erwachsenen mieden ihn. Doch die Kinder liebten den kauzigen Alten, denn er konnte Geschichten erzählen wie sonst keiner. Wenn sie mittags von der Schule kamen, sahen sie ihn stets in sich versunken und brabbelnd an der alten Dorflinde lehnen, traten zu ihm hin, gaben ihm ihr Pausenbrot und baten und flehten:
Ach, bitte, alter Rockbassist, erzähl uns noch einmal die Geschichte von Pornschlegel.
Und wie sich der mürrische alte Rockbassist auch winden und sträuben mochte, sie ließen nicht ab, und schließlich an guten Tagen fuhr er sich gemächlich durch seinen struppigen Bart, nahm einen tiefen Schluck Zerknirschung und begann also zu erzählen: Wenn die Tränen der Menschen trocknen, so hub er dann an, und keines der sonst zu frechen und zum Widersprechen erzogenen Gören tat einen Laut, so still war es rundum, dass man meinte, das Rieseln der Zeit selbst vernehmen zu können. Dann, ja dann, gelangen sie in die Silbersphäre, jenen geheimnisvollen Ort zwischen den Dingen, wo sie als Meer von unermesslicher Tiefe und unübersehbarer Weite aufbewahrt werden. Dort aber lebt Pornschlegel, ein einsamer Fischer, der dieses Meer in seinem Alabasterkahn Jahr ein Jahr aus befährt und seine Netze auswirft nach den Träumen der Menschen, die die Tränen mit sich fortgetragen. So steht er an der Brüstung gelehnt, sieht auf die endlosen blauen Wasser hinaus und träumt davon, einmal die Menschen kennenzulernen, mit denen in unergründlicher Weise sein Schicksal seit alters her verwoben. Da fasste er eines Tages den Entschluss, auf die Erde niederzufahren und ihre ihm so rätselhaften Bewohner zu studieren. Stracks schritt er dem Ruder zu, riss dieses hart nach Steuerbord, um nur gleich zum Nexus zu gelangen, der diese Welt mit jener verband. Und so geschah es eines strahlend blauen Donnerstags, dass er mit seinem Schiff dem Himmel direkt über jener Weltgegend, die man die Bermuda-Inselgruppe nennt, johlend entstürzte, sanft aufschlug, die Segel setzte und Kurs nach Osten nahm. In rasender Fahrt jagte er dahin, und schon den dritten Tag langte er an einer von majestätischem Fels beschirmten Meerenge an. Dort musste das Land beginnen, wo die Menschen leben. Hindurch befahl er da sein stolzes Boot, die Küstenlinie hinab, bis er eines Hafenstädtchens ansichtig wurde, dort er sein Boot verteuen wollte. Kecke Sonnenstrahlen verfingen sich in seiner silbrigen Haut, überglitzerten ihn feenhaft, als er die Mole übersprang und inmitten dem frohen Wimmeln froher Menschen stand. Die Luft sirrte von leicht geblasenen Trompeten und wie Klang von tausend Orgeln wurlitzerte der Vögel sang. Bunte Boote schunkelten auf dem Wellenkamm und ungezählte Straßencafés ergossen Tisch und Stuhl auf die Gassen, in denen geiles Hupen und die zirpenden Stimmen der Menschen frohlockten. Über dem vieltausendfarbigen Treiben flackte die melancholische Glut des hereinbrechenden Abends. Da trat Pornschlegel einem entgegen, der auf merkwürdige Räder geschnallt und mit einem sonderbaren Brot in der Achselhöhle einherfuhr.
»Sag, guter Mann«, sprach Pornschlegel, »wie heißt diese Stadt, in der ich eben gelandet?«
Inne hielt da der Angerufene und besah Pornschlegel, der als flammende Säule gleißenden Lichts vor ihm aufragte, lange. Dann versetzte er:
»Diese Stadt, wundersamer Fremder, ist jene, welche man Saint-Tropez nennt. Wie ein Raunen geht in ihre Liebe von Haus zu Haus und lässt das Fleisch der Menschen in den Farben der unausdenklichsten Lüste erblühen. Der Tag, ist hier wie ein leichtes Hemd, das den Wind in seinen Maschen fängt und die Nacht wie eine goldene Schärpe, geschlungen um den nackten Leib einer Jungfrau, die von Verlangen durchwühlt zum Debütantinnenball schreitet. Das Leben, das andernorts nur geträumt, pulsiert hier ohne Unterlass.
Oh,
dachte der Porrenschlegel bei sich,
hier scheine ich richtig, wenn ich das Leben der Menschen, das mir unverständlich, beschauen will, da es hier also pulsiert.
Artig bedankte Porrenschlegel sich und lenkte seine Schritte einer Taverne zu, zur Erbsünde benamst. Dort saßen Männer mit dunklen Augen und mit schwarzem Haar und streichelten die leicht beschürzten Leiber der Frauen, die ihnen zu Willen waren. Als er die Budike betrat und als die japsende Menge die lichtdurchfunkelte Gestalt umstäubt von flitterigen Glimmern erblickte, da zerplatzten ihre Gespräche und eben noch in vollem Schwange ausgestoßene Worte klirrten zu Boden wie zersprungenes Glas.
»Wie schön er ist«,
staunten sie.
»Er fluoresziert.«
Eine ältliche Filmschauspielerin, die es gewohnt war, durch den Jubel der Massen zu schreiten, wie durch einen Blütenhain, brach vor ihm in die Knie, versuchte seinen Gewandsaum zu fassen und ihn an ihren Mund zu zartem Kuss zu führen. Fotografen stoben herzu und überzuckten den unfassbar Schimmernden mit wirrem Gelicht. Ein dicker Fabrikant erlag seinem unsteten Herzen, sank mit keifendem Atem auf den Tisch. Dort er verröchelte. Ein Globetrotter erblinderte barsch. Ein pensionierter deutscher Obrist hauchte ersterbend.
Führer.
Wahnsinn kreiste gurgelndes Kaleidoskop. Da ergriff ein junger Bursche das Wort und bat den seltenen Fremden an seinen Tisch.
Wir sind die jungen Leute aus der großen Stadt,
sprach er.
Unser Leben ist ein langes, ruheloses Fest, denn unsere Nerven schreien Tag und Nacht nach starkem Reiz. Unsere Jugend ist wie eine Orchidee, die aus einem Kadaver blüht, so wild und schön. Wir opfern unser tobendes Fleisch auf den Altären uferloser Nacht. Der hier ist der Maler. Er lebt dem Lodern des Absinth, der erst die Röte in seine Wangen treibt. Seine Bilder sind ein Vulkan, darauf die jungen Dinger tanzen und sich Kränze ins Haar winden. Das ist das Mädchen. Ihr Herz verschenkt sie wie einen Wurf junger Hunde, die man am Brunnen ersäuft. Doch man sehe sich vor, ihre Umarmung zermalmt den Stärksten noch, und ihre Küsse sind wie das Reißen des schönen Geparden. Jener ist der Waghals. Sein Wagen schnellt die Freunde wie ein Chrompfeil durch den taumelnden Tag und die stammelnde Nacht. Ich aber bin der Denker. Meine Gedanken sind Amphetamine jener tödlichen Jagd, die uns umtreibt. Nichts genügt mir. Alles, was ich beginne, gerinnt mir zu öder Leere. Allein das Pulsieren meines Gehirns verschafft mir Lust. Ich habe alles gesehen und war überall, doch nichts vermochte mich zu fesseln. Weiter und immer weiter peitschte mich ein barbarischer Durst. Das Geld meines Vaters öffnete mir Tür und Tor, doch überall nur diese Leere, diese unsäglich ausgemerkelte Leere, immer und immer diese gottverdammte seelenlose Leere. Und wer, sprich, bist du?
Ich,
antwortete Pornschlegel in die aufgerissenen Ohren rings,
bin der stille Fischer vom Meer der Tränen. Tag für Tag fahre ich hinaus, um meine Netze nach den Träumen der Menschen auszuwerfen. Aber weshalb die Menschen träumen, ist mir unbekannt. Warum sie weinen, ich weiß es nicht. Doch ich will es lernen. Darum bin ich hier.
Auf einen Wink des Denkers flog sich allseits verneigend der Wirt heran, um nachzuschenken. Auch reichte er Pornschlegel einen Humpen, darin es gefährlich funkelte.
»Nehmt«,
sprach er,
»es ist Wollust von den Hängen des Vesuv.«
Pornschlegel aber führte den Trank an seine Lippen, stürzte ihn hinab und fühlte, wie ihn eine wohlige Wärme durchschauderte. Es schmeckte süß und verworfen, und gleich einem zärtlichen Gerücht breitete sich die Süße in seinem Leib aus, dass der Raum um ihn zu tanzen begann, und ein nie gekanntes Beben rollte durch seine Glieder, die warm und schlaff geworden und quoll als grollendes Lachen von seinen Lippen. Um ihn war nun wieder das Rasseln und Schnarren der Worte, die er nicht mehr verstand, die sich ihm entzogen, die ihn sanft ans Ende der Nacht spülten. Und Pornschlegel lachte und lachte und soff und spie und schrie, bis er in traumloses Dunkel sank, an das die ihm fremd gewordenen Worte wie säuselnde Brandung schlugen. Als er mit berstendem Schädel die Augen wieder aufstieß, schrie die nackte Sonne kahl vom Himmel. Eine geschmeidige Yacht durchpflügte die diamantenen Wogen, und darauf saß Pornschlegel, dessen silberne Haut wie angelaufen war, matt und glanzverloren, in einem alten Pavian-Käfig, und um ihn standen der Maler, der Waghals, das Mädchen, der Denker und Feigsten.
Tanz, Silbermann, tanz! Tanz, Silbermann, tanz!
Äfften sie ihn. Mit entblößter Brust umsprang das Mädchen den Verschlag, darin er hockte. Die anderen neckten ihn mit langen gelben Früchten, doch Pornschlegel schlug sie ihnen aus der Hand. Da lachten sie schallender bloß. Da fühlte Pornschlegel, der gute Fischer, wie sich der Zorn wie ein pecherner Klumpen in seiner Kehle ballte. Und ein summender Ton brach aus seiner Kehle, zuerst leise und zitternd, doch dann immer lauter und mächtiger anschwellend, erst ein Ton, dann viele, die auf seinem gewaltigen Leib übergriffen, von dort zurückgeworfen wurden. Schon hielten sich die Ruchlosen die Ohren zu, doch lauter und immer lauter, wie metallisch rollten die Töne, bis die Gitter seiner Umhäusung knirschten, in ihren Fugen ächzten. Der Silberne sang nun aus allen Poren, und niedergedrückt vom ohrenbetäubenden Schrillen lagen die Spötter darnieder und jammerten erbärmlich. Da endlich barst der Käfig. Ein Satz, dass die Planken erzitterten, und Pornschlegel war bei ihnen, packte sie, schleudert sie kilometerweit hinaus aufs Meer, wo sie bald der Entkräftung erlagen und von vorwitzigen Fischlein verzehrt wurden. Pornschlegel aber fuhr davon und war seither nie mehr auf Erden gesehen. Nur sein Alabasterschiff liegt noch als fremdes, seltsames Ding an den Ufern der verruchten Stadt. Und die Menschen scharen sich darum und schießen Foto um Foto. Einmal soll sogar ein Mutiger einen vergessenen Traum aus den Tagen seiner Kindheit darin gefunden haben. Dieser, sagt man, sei daran irrsinnig geworden. So schloss der bärtige alte Rockbassist, der niemand anderes war als der Denker selbst, der von niederländischen Dokumentarfilmern am dritten Tag geborgen worden war, aufgrund eines in höchster Not gesprochenen Gelübdes sein Leben schließlich änderte, so Bassist wurde, damit zu einigem Ansehen gelangte, bald aber wieder diese Leere, diese grässliche, alles verschlingende Leere verspürte, dem Alkohol verfiel und seither in der freudlosen Ökosiedlung sein freudloses Leben fristete. Doch davon merkten die Kinder nichts. Sie strahlten bloß vor Freude über die farbenfrohen Schilderungen des Alten, und so dankten sie und lachten und sangen, bis ihre Eltern mit toleranzverzerrten Mündern kamen, sie zum Abendessen zu holen. Der alte Rockbassist aber strich sich bedächtig über sein Holzbein, nahm einen tiefen Schluck und schickte ein paar stille Tränen auf die Reise nach drüben.